Deutschlandfunk Kultur Lesart mit Andrea Gerg.
Herzlich willkommen. Ob es Sportereignisse, Konzerte, Filme oder auch ganz persönliche Erlebnisse sind, überall wird Rückschau gehalten in diesen Tagen. Und auch wir haben daran gedacht, was wir für tolle Gäste in diesem Jahr in der Lesart wieder hatten. Debütantinnen, Bestsellerautoren und sogar Literatur-Nobelpreisträger wie Abdulrazak Gurnah, der uns im September hier im Funkhaus besucht hat. Er hatte seinen jüngsten Roman Diebstahl dabei. Über den haben wir gesprochen, aber auch darüber, wie der Nobelpreis sein Leben als Schriftsteller verändert hat. Diebstahl, so heißt der erste Roman, den Abdulrazak Gurnah in diesem Jahr veröffentlicht hat, seit er 2021 den Literaturnobelpreis erhalten hat. In diesem neuen Roman, da geht es um drei junge Menschen im Tansania der Gegenwart, Karim, Fausia und Bada. Allen dreien scheint ein ganz bestimmter Lebensweg vorbestimmt zu sein, aber sie schaffen es dann, etwas ganz anderes, für sie Lebenswerteres daraus zu machen. Ein wirklich packendes und auch herzerwärmendes Buch, das Abdulrazak Gurnah auch in Deutschland vorgestellt hat. Und bei seinem Besuch hier bei uns, da wollte ich zuerst von ihm wissen, wie es ihm eigentlich als Schriftsteller ging, nachdem er den Nobelpreis bekommen hat. Denn das ist ja doch wirklich eine Zäsur im Leben eines Schriftstellers, die einen auch blockieren kann.
No writer's block. It's just for a start, it was just such a wonderful thing to happen.
Nein, also Schreibblockade in dem Sinne hatte ich nicht, aber es war eine so wunderbare Sache für mich. Ich habe Leute getroffen. Es ging darum, dass neue Übersetzungen auf den Weg gebracht werden mussten. Ich musste plötzlich sehr viele Interviews geben. Also mir fehlte einfach die Zeit zum Schreiben, aber eine Schreibblockade in dem Sinne hatte ich nicht.
But it wasn't a writer's block, it was just time.
Und fühlen Sie sich jetzt irgendwie unabhängiger im Schreiben seit dieser Auszeichnung?
I feel happy. Of course, the great thing about the prize.
Ich bin in erster Linie glücklich, weil man ja eine Anerkennung erfährt, eine Anerkennung für eine Arbeit, die man über einen sehr, sehr langen Zeitraum geleistet hat. Und dann kommt eben hinzu, dass plötzlich deine Bücher neu gedruckt werden, die längst schon vergriffen waren, dass du plötzlich in Sprachen übersetzt wirst, in die du früher nie übersetzt worden bist. Also all diese Neugier, die man mir plötzlich entgegengebracht hat, das ist etwas, was mich sehr glücklich gemacht hat.
It's wonderful.
Das Preisgeld bei diesem Nobelpreis ist ja wirklich enorm. Das ist fast 1 Million Euro. Ich weiß, dass man eigentlich nicht über Geld spricht, aber ich muss Ihnen gestehen, ich bin ein bisschen neugierig und meinen Kollegen ging es genauso, was Sie wohl damit gemacht haben, wie das Ihr Leben verändert hat.
Yeah, I'm sorry, I'm afraid that's my business.
Ich habe am Anfang ja schon geschwärmt, dass mir Ihr neuer Roman so ans Herz gegangen ist. Diese tollen Figuren, die sich da so gegen ihr Schicksal behaupten. Vor allem der arme Badur, der als Diener erst so gar keine Zukunft zu haben scheint, aber dann doch seinen Weg macht. Und Sie beschreiben die drei so warmherzig. Haben Sie eigentlich Ihre Figuren auch so gern, wenn Sie über sie schreiben?
I don't think I grow fond of them. I get to know them.
Ich lerne sie kennen. Sie sind mir natürlich vertraut beim Schreiben und man muss sich natürlich dessen bewusst sein, dass nicht alle Geschichten dann auch unbedingt immer ein glückliches Ende nehmen. Und deswegen wäre es falsch, dass man ihnen zu nahe tritt. Man macht wie eine Art Untersuchung. Man untersucht ihr Leben. Man schaut, was sind ihre Stärken, was sind ihre Schwächen. Und darum geht es letztendlich. Das ist eine Art Reflexion über Figuren. Und wenn man zu stolz auf das ist, was man da geschaffen hat oder zu stolz auf diese Figuren ist, dann ist man als Autor zu nett, zu freundlich diesen Figuren gegenüber.
The investigation is taking you.
Sie sind ja selbst auch als junger Mann mit Ihrem Bruder aus Tansania nach England gekommen als Flüchtling und standen da quasi vor dem Nichts. Ein bisschen so wie Bada, der ja auch immer wieder vor dem Nichts steht. Steckt da viel von Ihnen oder etwas von Ihnen auch in dieser Figur mit drin?
Ja, for sure.
Sicher hilft das. Es ist immer eine Hilfe, wenn man über etwas schreibt, bei dem man sich auskennt, wenn man sozusagen auf gewisse Erfahrungen zurückgreift. Aber diese Erfahrung muss nicht immer eine persönliche Erfahrung sein. Man kann ja auch auf Erfahrungen zurückgreifen von Leuten, die man kennt oder Leuten, von denen man gehört hat oder Leute, über die man gelesen hat. Und dann ist es natürlich auch ganz wichtig, das mit seiner eigenen Fantasie sozusagen diese Lücken auszufüllen, die dadurch entstehen. Und es hilft sicherlich, wenn man eine persönliche Erfahrung hat. Es macht eine Geschichte plausibler. Man versteht die Details mehr, aber es ist ist nicht unbedingt notwendig, weil Schreiben letztendlich ja auch darum geht, bei der Fiktion, dass ich auch über Dinge schreiben muss, die ich nicht erlebt habe, aber dass ich sie realistisch erscheinen lasse.
Sie haben ja sicher schon gemerkt, dass ich sehr eben für Bardard schwärme, aber ich fand auch Frauen, die Frauenfiguren in diesem Roman sehr beeindruckend. Raya zum Beispiel, die Mutter von Karim, das ist für mich eine ziemlich moderne Frau, die verlässt ihren ersten Mann, als ihr Sohn 3 ist, und den lässt sie dann bei den Großeltern und sie beginnt ein neues Leben in der Großstadt. Ist das Alltag heute in Tansania, dass Frauen selbst auch über ihr Leben bestimmen?
Well, no, it isn't common,
but nein, das ist jetzt nicht unbedingt alltäglich. Was sehr wohl immer häufiger passiert, ist, dass junge Mütter, weil zum Beispiel der Vater ganz woanders arbeitet oder weil sie geschieden sind, dass sie ihre Kinder den Großeltern geben. Das ist schon etwas, was wir aber auch in vielen anderen Kulturen erleben, dass die Großeltern so eine Art Kindergartenerzieherrolle übernehmen und dadurch jungen Müttern eine größere Freiheit erlauben, zum Beispiel, dass die Frauen überhaupt arbeiten können. Das würde nicht gehen, wenn sie keine Eltern haben, die da teilweise eben aushelfen. Bei Raya ist es schon insofern untypisch, weil sie ja das Kind völlig weggegeben hat. Und ich würde sagen, es ist schon eher üblich, dass die Kinder ab und zu mal weggegeben werden, aber nicht so wie in dem Fall von Raya. Also das ist dann schon ein sehr außergewöhnliches Schicksal.
Rather than what Raya does is she just goes away. And that's different.
Ich hatte den Eindruck, es gibt so zwei Motive in diesem Roman. Einmal das Aufbegehren oder das Ändern an Verhältnissen in der Geschichte, aber dann auch sowas wie ein Hineinfinden oder sich abfinden. Also etwa bei Bada, der dann in einem Hotel arbeitet und in einem ganz einfachen Zimmer lebt. Aber er ist so ganz zufrieden damit, während Karim ihm genau das ständig vorwirft, dass er mit so wenig zufrieden ist. Ist das auch so ein Gift unserer Zeit, dachte ich, dass man immer mehr haben will?
You might say that Karim misunderstands.
Karim versteht Bada einfach nicht. Es ist ja ein Buch über drei junge Leute, die zu Beginn ihrer Reise verfolgen, welchen Weg sie gehen. Und Bada ist eben jemand, der ist eine Waise, der hat keine wirkliche Schulbildung genossen, er ist ein Diener. Was hat er überhaupt für Optionen? Von daher ist es für ihn wirklich das Beste, zu versuchen, so nah dran zu bleiben, wie es nur geht, und das Leben einfach so zu akzeptieren, wie es sich ihm präsentiert. Und Karim versteht das eben nicht, weil Karim aus ganz anderen, sehr viel privilegierteren Verhältnissen kommt. Er hat auch ganz andere Möglichkeiten, und weil er diese anderen Möglichkeiten hat, ist er auch sehr viel ambitionierter. Und er wirft Bardar vor, passiv zu sein, aber das hat mit Passivität eigentlich nichts zu tun, weil Bardar es auch irgendwie schafft, sein Weg zu gehen.
It isn't passive, because Bader is thinking.
Spielt da nicht auch Bildung eine große Rolle? Die beiden haben ja eine ganz andere Bildungskarriere. Ist das auch ein großes Thema im heutigen Tansania?
Well, it's a topic that one is deprived.
Ja, das ist natürlich das große Thema, dass Bildung nicht allen zugänglich schon Diener ist. Dann ist er auch Diener, weil er diesen Zugang zur Bildung nicht hat. Und bei Karim ist das was anderes. Der kann auf die Uni, er muss aus seinem Leben etwas machen mit anderen Möglichkeiten.
Und dieses Bildungswesen, das in Tansania, das wurde ja von der einzigen Kolonialmacht Großbritannien aufgebaut. Wer profitiert denn heute in Tansania davon? Also welche Teile der Gesellschaft?
It may have been set by the
Natürlich beruht dieses Bildungssystem erstmal auf den Kolonialisten, aber übrigens ja nicht nur auf den britischen Kolonialisten, sondern auch den Deutschen, weil das ja teilweise auch eine deutsche Kolonie war. Und die Briten haben es dann Tanganyika später umbenannt, aber interessanterweise ist das Wort für Schule immer noch das deutsche Wort Schule. Und das verweist ja auf diese deutsche Kolonialzeit. Am Ende ist es aber so, dass auch wenn eventuell die Kolonialisten ursprünglich hinter diesem Bildungssystem stehen, ist es ja etwas, was sich weiterentwickelt. Bildung ist ja nicht irgendwie etwas, was nur Europa oder den USA gehört, sondern es entwickelt sich weiter und es sollte eben auch allen zugänglich sein. Das ist zurzeit nicht der Fall und das liegt einfach an fehlenden Ressourcen, an fehlenden Geldern, weil es sollte wirklich ein Recht darauf geben, dass jeder ein Recht auf Bildung hat. Das sollte allen zugänglich sein.
So it's not available to everybody, as indeed it should be, as a kind of civic right.
Herr Gurner, Sie sind ja mit diesem Roman mit Diebstahl auch wieder nach Sansibar zurückgekehrt. Sie waren natürlich schon oft in Romanen in Tansania und Sansibar, aber auch in England spielen einige Ihrer Romane. Aber ist das, obwohl Sie schon so lange in England leben, doch Ihre Heimat?
Yes, it is. So is England.
Ich habe zwei Heimaten. England ist eine Heimat und Tansania ist die andere Heimat. Und ich glaube, das ist etwas, was auch immer aktueller wird, was auch immer mehr Menschen betrifft, die sich nicht nur auf eine einzige Heimat berufen, sondern die vielleicht mehrere zu Hause haben. Und in meinem Fall ist es so, England ist mein Zuhause, weil ich den größten Teil meines Erwachsenenlebens da verbracht habe. Aber Tansania ist auch mein Zuhause, weil dort meine Familienwurzeln liegen. Und wenn ich im Kopf reise, dann reise ich nach Tansania.
In my mind, I live there.
Und tun Sie das auch sprachlich, wenn Sie an Tansania denken, wenn Sie schreiben? Sind Sie dann auch sprachlich wieder dort oder denken Sie dann Englisch daran?
Well, it depends who I'm talking to, for example. Or if it's in the process of writing.
Das hängt wirklich davon ab, mit wem ich rede. Also manchmal übersetze ich auch von Swahili ins Englische beim Schreiben. Aber wenn ich mit meiner Schwester rede, dann rede ich Swahili und dann kann ich auch wieder ins Englische verfallen. Also das fällt mir relativ leicht, da von einer Sprache in die andere zu wechseln.
Go from one to the other.
Sind Sie denn häufig in Tansania? Also fahren Sie da oft hin?
Yeah, I travel often enough.
Ja, schon oft genug, aber Sie wissen, die Welt ist groß und man hat jetzt nicht unbedingt immer das Bedürfnis, jährlich in sein Heimatdorf zurückzukehren. Es gibt Jahre, da bin ich vielleicht 2 bis 3 Mal in Tansania, da bin ich nur alle 2 Jahre dort. Das hängt immer so ein bisschen auch mit all den anderen Reisen ab, die ich unternehme.
Und wenn Sie dann dort sind, merken Sie, dass sich durch den Nobelpreis etwas verändert hat? Also für Sie, werden Sie da anders wahrgenommen?
Oh yes, they were very happy.
Ja, sie sind wirklich sehr glücklich darüber. Und die Präsidenten von Tansania und auch von Sansibar haben mich eingeladen, sie wollten mich treffen. Und viele Menschen in beiden Ländern sind einfach sehr, sehr erfreut darüber. Und sie haben das Gefühl, dieser Preis, der strahlt auch ein bisschen auf sie ab.
They felt that it was something for them too, in some way.
Jetzt geht's in Ihrem Roman ja auch darum, da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen, wie Touristen oder auch Mitarbeiter von NGOs sich da in Sansibar zum Beispiel benehmen, wie sie die Insel so ein bisschen erobert haben. Wie nehmen Sie das wahr? Wie sehen Sie diese Entwicklungen? Werden da auch Traditionen zerstört?
Well, on that last question, yes, for sure.
Sicher ist das so, weil man hat ja die Leute, die dort leben, gezwungen, ihr Leben auch zu verändern. Und ich sage jetzt nicht in meinem Buch, Tourismus ist etwas Schreckliches. Ich sage einfach nur, Tourismus ist problematisch, gerade für so einen kleinen Ort wie Sansibar, weil ich habe jetzt keine Ahnung, wie viele Touristen jährlich nach Deutschland kommen. Aber Deutschland ist ein großes Land. Deutschland kann diese Zahl in gewisser Weise auch ganz gut absorbieren. Das gilt auch für Länder wie Großbritannien, Italien oder Frankreich. Die sind daran gewöhnt. Die wissen auch, man Geld aus Touristen rausholt. Es gibt auch viele Branchen, die können vom Tourismus leben. In Sansibar ist das alles noch nicht der Fall, weil es ein relativ neues Phänomen ist. Diese Art von Tourismus hat eigentlich erst Mitte der 1990er Jahre angefangen und hat sich in den letzten 25 und 30 Jahren auch sehr verändert, weil zuerst kamen die Rucksacktouristen und mittlerweile kommen auch ganz andere Touristen nach Sansibar. Und mir geht es jetzt weniger darum, eine Kritik an den Touristen als solche zu machen, als zu hinterfragen, was passiert mit den Orten, was passiert mit den Menschen, die dort leben, welchen Einfluss hat der Tourismus darauf? Und wir sind ja alle in gewisser Weise manchmal auch Touristen und wir wissen auch, warum Touristen Orte bereisen. In den seltensten Fällen zeigt man genug Respekt für die Orte, die man als Tourist besucht. Und deswegen stelle ich mir eben die Frage, was passiert mit den Menschen, die vor Ort leben? Wie gehen sie mit diesen Eindringlingen letztendlich um?
Ich fand an Ihrem Roman so toll, dass auch da, wo er so kritische Themen reinbringt, trotzdem immer so eine schöne Leichtigkeit da ist. Also er hat irgendwie was Optimistisches und Zuversichtliches, auch wenn es um traurige oder wie gesagt kritische Themen geht, wie zum Beispiel eben auch so scheiternde Liebe, Armut, Bildung, Kinder und so weiter, all das, worüber wir jetzt gesprochen haben. Wie kommen Sie in diesen schönen, leichten Ton rein, Herr Gurner?
Das hat einfach damit zu tun, dass so kompliziert das Leben auch sein mag, es hat immer auch diese leichten Aspekte. Es gibt immer Liebe, es gibt immer Sympathie. Und egal, wie schwer wir es im Leben haben oder Menschen, die es schwer im Leben haben, die machen trotzdem Witze, die necken sich, die ärgern sich. Das ist eben auch Teil des Lebens. Also Trauer und Glück sind einfach zwei Aspekte.
Sorrow and happiness alongside each other.
Jetzt haben Sie ja auch schwere Phasen in Ihrem Leben gehabt. Sie haben Flucht und Exil erlebt. Und ich frage mich, wie Sie das wahrnehmen, wenn jetzt zum Beispiel Europa, auch Großbritannien gegen neu ankommende Migranten vorgehen will, wenn rechte Parteien immer stärker werden. Wie nehmen Sie das wahr?
Well, it's inhuman. Of course, it doesn't mean that you have to have an open door policy.
Also ich finde es in erster Linie unmenschlich. Man muss nur versuchen, verschiedene Dinge dabei zu berücksichtigen. Also ich sage jetzt auch nicht, man muss die Türen allen offen stehen lassen. Aber man muss schon einen Unterschied machen zwischen dem Flüchtling, dessen Leben wirklich bedroht ist und der deshalb fliehen muss. Diese Art von Asylsuchenden muss man Gastfreundschaft anbieten. Und Deutschland hat das ja getan eine Weile. Und das hat dann in Teilen der Bevölkerung zu so einer gewissen Wut geführt, obwohl Deutschland ja damit auch Leben gerettet hat. Aber es gibt natürlich einen Unterschied zu denen, die einfach nur sagen, ich möchte ein besseres Leben haben, ich möchte mehr Geld verdienen. Das ist total legitim, aber wenn ein Land dann sagt, wir haben aber jetzt keine Arbeit für euch, dann ist das vollkommen in Ordnung, wenn man das besser kontrolliert. Das heißt aber nicht, dass man alle Türen zuschlagen muss. Man muss einfach versuchen, wieder rationaler und gesünder mit diesen ganzen Themen umzugehen und nicht immer nur so zu tun, als sei alles nur eine wahnsinnige Katastrophe und alles nur dazu gedacht, europäische Gesellschaften zu zerstören.
Conspiracy to destroy European societies.
Abdulrazak Gurnah, vielen Dank für Ihren Besuch hier in Deutschlandfunk Kultur. Thank you for this conversation.
Thank you. It's been a pleasure.
Und vielen Dank auch an unseren Übersetzer Jörg Taschmann. Und der neue Roman von Abdulrazak Gurnah ist unter dem Titel Diebstahl auf Deutsch erschienen, übersetzt von Eva Bonnet. Erschienen ist er beim Penguin Verlag und er kostet 26 Euro. Ob es die Geschichte der Bienen ist, der international gefeierte Auftakt zu Maya Lündes Klimaquartett oder Frank Schätzings Öko-Thriller Der Schwarm. Der Klimawandel ist in der Literatur längst angekommen und das in ganz unterschiedlicher Form. Wem das nicht reicht, also darüber zu lesen, für den gibt's aber auch Workshops, in denen man selbst schreibend Fragen und Ängste zum Klima behandeln kann. Antonia Röttger und Katrin Deibert haben an der Volkshochschule Steglitz Zehlendorf einen Klimaschreibkurs gegründet, aus dem auch ein Band mit Geschichten aus der Klimazukunft hervorgegangen ist. Und Martin Zehringer hat sich für uns die Buchpremiere angeschaut.
In der Schwarzschen Villa in Berlin-Zehlendorf wird ein Klimabuch vorgestellt.
Herzlich willkommen zur Buchpremiere heute. Geschichten aus der Klimazukunft.
Es ist keine typische Lesung mit Wasserglas und Autor oder Autorin, eher ein kleines Gruppenspektakel mit super kurzen Texten. 18 Auszüge aus Klimageschichten, die in einem 7-wöchigen Online-Workshop entstanden sind. Die Idee hinter der Anthologie ist ein Klimaschreibkurs, den die Autorin Katrin Deibert und die Wissenschaftsjournalistin Antonia Röttger auf die Beine gestellt haben. So leicht die Lesung an diesem Abend über die Bühne geht, der Anfang war es nicht.
Naja, wir mussten Klinken putzen. Wir haben jede Volkshochschule in Berlin angeschrieben. Es gibt ja 13 oder 14 Volkshochschulen. Und die Resonanz war überschaubar, außer in Steglitz-Zehlendorf. Da haben wir eine sehr freundliche Einladung zum Vorstellungsgespräch bekommen.
Klimabewusstes Erzählen und Schreiben ist in. 2022 gab es im Bremer Klimahaus den Wettbewerb Klimazukünfte 2050. Eine Berliner Initiative mit dem Namen Writers for Future organisiert Schreibende und der Science-Fiction-Autor Uwe Laub hat eine Climate Fiction Writers League für Europa gegründet. Selbst die Profis suchen Anschluss und die Wissenschaft ist bei dieser Literatur immer ein Punkt.
Und das Besondere war eben, Antonia ist wissenschaftlich vorgebildet und wir haben dadurch wirklich einen wissenschaftlichen Input gehabt und dann im kreativen Schreiben die Teilnehmer angeregt, positive Klimageschichten zu erstellen.
Kurze Impulse vor den Meetings, etwa zum Stand des Klimawandels. Welche Quellen sind nutzbar? Welche Prognosen gibt es zur Bewohnbarkeit oder Nichtbewohnbarkeit von bestimmten Regionen? Danach Gespräche über die Texte. Eine literaturwissenschaftliche Inspiration war die Science-Fiction-Expertin Isabella Herrmann mit ihrem Konzept der Antidystopie, also einer eher konstruktiven Klimafantasie.
Man muss dazu sagen, dass dieser Kurs gefördert wird von globaler Gerechtigkeit, globalem Lernen. Das ist eine Stiftung vom Ministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit. Und das heißt, diese sozialen Aspekte sind auch sehr wichtig.
In den Kurs kommen auch Menschen aus der Umwelt- und Klimabewegung, die offensichtlich davon frustriert sind, dass sie zwar sehr viel tun, aber keine reale Veränderung sehen. Das heißt, die negativen Seiten sind ihnen wohl bekannt, weniger aber das, worauf sich das Engagement zubewegen kann. Hier trifft sich Klimaaktion mit Klimakultur und die Optionen sind Ermutigung und Ermächtigung.
Erstens schaffen wir eine Atmosphäre, in der Kritik eine positive Sache ist, in der von vornherein klar ist, dass man Texte besser machen kann, wenn man an ihnen arbeitet. Und dazu ermutigen wir, da unterstützen wir und bemühen uns, liebevoll mit dem umzugehen, was die Leute produzieren und respektvoll. Und unserer Erfahrung nach ebnet das auch den Weg dahin, dass Kritik positiver gesehen wird und auch Arbeit am Text positiver gesehen wird.
Und das ist ja der Anspruch von unserem Kurs. Wir wollen keine Dystopien entwickeln, sondern wir wollen die Fantasie strapazieren, so lange, bis man sieht, in bestimmten Punkten lässt sich auch was verändern und es lässt sich eine andere Welt vorstellen, in der vielleicht nicht alles gut ist, aber manches auch besser.
Genau darum wollte Workshop-Teilnehmer Martin Thoma zunächst gar nicht mitmachen. Ihm fielen immer nur Dystopien ein.
Also da braucht man ja nicht groß drüber zu philosophieren, warum den Leuten jetzt Dystopien nur noch einfallen. Also ich finde, es liegt sehr auf der Hand. Und dann habe ich beim zweiten Mal aber doch gedacht, ich probiere es mal, mich ein bisschen herauszufordern und das zumindest ambivalent zu gestalten und nicht nur so düster. Und Sie haben die Ankündigung meines Textes gehört, das ist mir nicht gelungen.
Martin Thoma beschreibt eine posthumane, ferne Zukunft, die an androgyne Welten von Ursula Le Guin oder Margaret Atwood erinnern. Auch die anderen Stories im Band handeln von ungünstig veränderten Zukünften, in denen die Protagonisten sich mehr oder weniger erfolgreich durchschlagen. Erstaunlich anregender Lesestoff. Insofern stimmt eines, gemeinsames Klimaschreiben ist positiv.
Und die Geschichten aus der Klimazukunft dieser Band, der kann als E-Book auf der Website der Volkshochschule Berlin-Zehlendorf abgerufen werden.
Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik.
Die eigene Kindheit und Jugend schriftstellerisch zu erkunden und dabei auch nicht vor Abgründen zurückzuschrecken, darum geht's häufig in autofiktionaler Literatur, die ja seit einer Weile sehr en vogue ist. Auch die französische Schriftstellerin Colombe Schneck hat sich dem Erkunden der eigenen Geschichte verschrieben und in ihrer Heimat ist sie längst ein literarischer Star, wobei ihr letzter Roman Paris-Trilogie auch international große Resonanz gefunden hat. Jetzt gibt's ein neues Buch von ihr, auf Deutsch erschienen, Lügen im Paradies, und Carsten Hoek hat es für uns gelesen. Der Titel, finde ich, der löst ja schon ganz schön was aus, also ist anregend. Man fragt sich, was ist denn das für ein Paradies, in dem gelogen wird?
Ja, das Paradies ist ein Chalet oberhalb des Genfer Sees im französischen Teil der Schweiz. So ein Bilderbuch-Chalet, wie man sich das vorstellt. Das letzte Haus vor der Alm mit so schönen Holzschnitzereien und Holzbalkonen. Und es ist ein Ferienhaus für Kinder, die dort abgegeben werden von ihren Eltern, um Ferien bei einer Gastfamilie zu verbringen. Und dieses Haus hat eine Ausstrahlung auf die Kinder, die sie auch viele, viele Jahre später schätzen, wo sie sich erinnern und glücklich sind und sagen, ach Gott, war das toll. Das ist so, man ist im Urlaub und selbst wenn es Krach gab, irgendwie ein halbes Jahr später, wenn man dann so in der grauen Suppe wieder zu Hause sitzt, dann erinnert man sich und denkt, ach, das war doch so toll. Und so geht's diesen Kindern, die in diesem Chalet ihre Kindheit über Jahre hinweg verbracht haben in den Ferien. Die erinnern sich und sagen, es war doch alles ganz toll. Und Colombe Schneck, die Autorin, eben auch eins dieser Kinder, die dieses Chalet Home genannt hat, geht mit einer Freundin wandern in der Gegend und fängt auch an, sich zu erinnern.
Das ist quasi der Auslöser für Sie, sich nochmal mit diesem Abschnitt Ihres Lebens zu beschäftigen.
Genau, sie kommt auf die Idee und sagt, Mensch, es war so toll, ich müsste eigentlich mal einen Schweizer Roman schreiben. Und fängt an zu recherchieren und kommt in Gespräche mit vielen Kindern, die sie eben in der Jugend vor Jahrzehnten gekannt hat, mit denen sie teilweise befreundet war. Und durch die Gespräche erscheint diese Idylle, dieses Paradies, dieses Kindheitsparadies plötzlich doch abgründig. Also sie beginnt zu begreifen, dass es da noch ganz andere Situationen gab und idealisiert nicht mehr das, was passiert ist. Also beispielsweise der Herbergsvater, der Gastvater, der hat die Kinder also 40 Kilometer wandern lassen oder ist 6 Stunden mit ihnen Ski gefahren bei Schneesturm. Wenn man sich irgendwie nicht ganz anständig verhalten hat, dann musste man 1 Stunde auf dem Flur knien, die Hände hinter dem Kopf. Also es gab da durchaus rigorose Erziehungsmaßnahmen. Und es wird ihr jetzt langsam bewusst, dass das, was sie damals toll fand, eigentlich auch eine Form von tyrannischem Regiment war, was dort herrschte.
Und sind denn diese Gasteltern die Hauptfiguren in diesem ganzen Geschehen oder ist es so eine Art Draufsicht, so ein Panorama auf diese Ferienzeit?
Da treffen Sie genau den Punkt. Es ist eine Art Panorama. Es besteht aus vielen verschiedenen Bildern. Diese Gastfamilie steht im Mittelpunkt, weil diese Gasteltern sind zu dem Zeitpunkt, als sie beginnt zu recherchieren und zu schreiben über dieses Chalet, sind bereits verstorben. Die Kinder, mit denen sie auch die Ferien verlebt hat, dieser Gasteltern sind ebenfalls erwachsen, aber sie sind komplett abgestürzt. Der eine Sohn ist kriminell geworden, saß im Gefängnis, wurde bei der Beerdigung seines Vaters verhaftet. Die Tochter hat sich in eine Art Drogen- und Neurosennebel zurückgezogen. Also da ist wirklich massiv was schiefgegangen, was man eigentlich nicht hätte erwarten können, aber was eine innere Logik hat. Und sie beleuchtet diese Familienverhältnisse, sie beleuchtet aber auch die Geschichten von einzelnen Kindern, die sie dort getroffen hat und kommt dann auf ihre eigene Geschichte und auf ihre eigene Familiengeschichte nochmal.
Aber das hört sich für mich jetzt wie so ein Mosaik aus lauter so Einzelfiguren und Geschehnissen an. Schafft sie das da so einen richtig runden Roman draus zu machen?
Nee, ich würde sagen, rund ist es nicht, aber es sind Impressionen, die alle miteinander etwas zu tun haben. Also die einzelnen Geschichten beleuchten sich gegenseitig und sie stellt am Ende eben fest, dass sie selber auch als Kind aus ihrer Familiengeschichte heraus geneigt war, immer sich eine Illusion zu machen, immer nur das Schöne zu sehen, immer nur zu sagen, meine Eltern haben mich doch sehr geliebt und meine Mutter hat alles versucht, dass es mir gut ging. Und muss ich dann aber eingestehen, dass die Eltern sehr begrenzt und beschränkt waren in ihrer Art, Liebe zeigen zu können. Sie kommen aus einer Familie von Shoah-Überlebenden. Sie waren sich eigentlich fremd. Sie waren ihren Kindern fremd. Sie schreibt an einer Stelle, die Eltern waren gefangen in einem Korsett einer vergangenen Zeit. Und diese Klarheit gewinnt sie über die Auseinandersetzung mit dem Chalet, wo sie auch dann die Illusionen nicht mehr zulässt, sondern sagt, so war das. Und das war manchmal wirklich auch ganz brutal, es war anstrengend, es war gemein. Und man sieht an den einzelnen Kindern auch, dass manche dann Spätfolgen hatten, die nicht gut waren. Und das ist sozusagen der rote Faden des Buches, dass sie am Ende in der Lage ist, ihr eigenes Leben, ihre eigene Familiengeschichte auch noch einmal illusionsfrei betrachten zu können.
Also eigentlich ein klassisch autofiktionaler Roman, wo es letztlich das Geschehen so ein Echoraum für die Erzählerin selbst ist.
Ja, das ist es in der Tat und da steht sie ja in der Tradition. Sie selber sagt auch, Annie Ernaux zum Beispiel ist eine ihrer wichtigsten Einflüsse in der Literatur. Also die wichtigsten Bücher, die sie gelesen hat, Philip Roth gibt es da noch und Marcel Proust, Die Erinnerung. Also all das spielt in ihrem Roman gut zusammen.
Carsten Huck hat uns den neuen Roman von Colombe Schneck vorgestellt. Lügen im Paradies heißt er, aus dem Französischen übersetzt hat das Buch Claudia Steinitz. Erschienen ist es beim Rowohlt Verlag und es kostet 24 Euro. Um Menschlichkeit und um den Tod und die Vergänglichkeit geht's im neuen Erzählband des britisch-indischen Schriftstellers Salman Rushdie. Die 11. Stunde ist das erste erzählerische Buch nach dem schrecklichen Attentat, bei dem Rushdie im Sommer 2022 auf offener Bühne lebensgefährlich verletzt wurde und ein Auge verlor. Über diese Erfahrung, dem Tod so nahe zu kommen, hatte er auch schon in seinem Buch Naiv Gedanken nach einem Mordversuch reflektiert und die Erzählungen, die sind jetzt auch als Hörbuch erschienen und Elke Schlinsog stellt sie vor.
Der Tag, an dem Junior stürzte, begann wie jeder andere Tag. Vor Gluthitze flimmerte die Luft, das Licht ein Trompetenstoß, die Gebetsgesänge in der Ferne.
Schon mit den ersten Sätzen gibt sich der Erzähler Thomas Leubel der Fabulierkunst von Salman Rushdie hin, diesem Erzählmeister und seinen 5 neuen Geschichten.
Senior und Junior, 2 sehr alte Männer, öffneten die Augen in ihren Schlafzimmern in einem meergrünen Haus an einer baumbestandenen Gasse. »Du siehst schrecklich aus«, sagte Junior zu Senior, wie er es jeden Morgen tat. »Wie jemand, der nur auf den Tod wartet.« Senior nickte ernst, hielt sich mit seiner Antwort gleichfalls an ihre Tradition und erwiderte, »Immerhin besser, als wie jemand auszusehen, der wie du noch darauf wartet, dass das Leben beginnt.«
Im Süden heißt die erste Geschichte. Sie erzählt von 2 kauzigen 81-jährigen Männern, die seit eh und je als Nachbarn nebeneinander leben. Und, wie man hören kann, in herzlicher Abneigung verbunden sind, verbal angriffslustig wie Ringer, deren Fußfesseln aneinander gefesselt scheinen. Als der eine unerwartet stirbt, begreift der Überlebende, was sie aneinander hatten. Eine beißend schmerzliche Geschichte vom Verlust.
Hielt man das Alter für einen Abend, der in der Mitternacht des Vergessens endete, war die 11. Stunde für sie längst angebrochen.
Um diese 11. Stunde, in der sich Leben und Tod berühren, kreisen auch die 4 anderen Geschichten von Salman Rushdie. Es geht um das Alter und um die Malaisen, die es mit sich bringt. Voller Tiefe, Ernsthaftigkeit und vor allem Witz. Denn sein Humor hat der 78-Jährige keineswegs verloren, auch nicht seine sprachliche Brillanz. Diese erste erzählerische Arbeit nach dem Attentat von 2020 zeugt davon. Seine stärkste und zugleich ungewöhnlichste Geschichte, Saumselig, beginnt freudvoll kafkaesk.
Als Ehrenfellow S.M. Arthur in seinem dunklen College-Schlafzimmer aufwachte, war er tot. Was anfangs jedoch nichts zu ändern schien.
In seinen Geschichten führt uns der Autor immer wieder an die Orte seines Lebens. Hier in ein College in England, in dem der verstorbene Schriftsteller S.M. Arthur ein wenig umherspukt. Als Geist lässt es sich viel leichter beim Direktor der Elite-Universität für vergangenes Unrecht rächen, bis er mithilfe einer indischen Studentin in Frieden gehen kann.
War er auf immer zu so etwas wie einsamer Unsterblichkeit verdammt? Oder war sie endlich, endete in einem zweiten Tod?
Fragen über Fragen, oft traumhaft am Saum zwischen Sein und Zeit, erörtert Rushdie. Erkundungen, die auch ihn zu interessieren scheinen. Aus erzählerischer Ferne scheint er die Fäden in der Hand zu halten. Dass uns seine Geschichten so nah gehen und berühren, liegt auch an Thomas Leubels nuancenreicher, fast 9-stündiger Vortragskunst. Mitreißend vereinen sich hier fast spielerisch fantastische wie auch surreale Momente, überhaupt Ereignisse,
die sich nicht so ohne weiteres mit einer rigoros rationalen Sicht der Welt vertragen.
In seiner letzten kurzen Geschichte lässt Salman Rushdie einen alten Mann auf einer Piazza das Treiben der Welt beobachten. Die geltungshungrige Gegenwart mit ihrer verrohten Sprache. Im Geschrei neuer Autokraten fehlen dem alten Mann hier zunehmend die Worte. Der Schriftsteller Salman Rushdie hält mit seinen gewieften Geschichten dagegen. Trotz alledem.
Es bleibt unklar, was wir jetzt tun müssen. Was wird aus uns? Wir haben keine Ahnung, wie es weitergeht. Uns fehlen die Worte.
Salman Rushdies neuer Erzählband, die 11. Stunde, ist als Hörbuch beim Hörverlag erschienen, gelesen von Thomas Leubel.
Straßenkritik.
Ich heiße Helga Schuler, komme aus Kirchzarten und arbeite in der Schulkindbetreuung der Grundschule in Kirchzarten. Ich lese ein Buch, Black Forest von Wolfgang Schorlau. Ein Krimi über den Feldberg, über die Auerhühner dort, über die Windräder. Von Kommissar Dengler spielt die Mutter eine große Rolle, die er besucht. Die wohnt oben am Schluchsee und wird bedroht von den bösen Mächten, die verhindern wollen, dass die Windräder hier im Dreisamtal oder einfach hier im Schwarzwald gebaut werden. Ja, es ist immer interessant, wenn er von den Dingen berichtet, Berichte, die ich hier kenne, auch den Rosskopf, wo ich mit dem Fahrrad hochfahre oder mit dem Feldberg, was es da alles gibt, was sich verändert hat oder wie man einen Autounfall im Höllental haben kann, wenn man weiß, wie die Kurven da oben sind, weiß man, wie es zugeht und ja, das ist halt einfach dann hautnah. Ich finde das Buch sehr spannend, weil das hier im Dreisamtal spielt oder im Schwarzwald und ich mich sehr ja, wiederfinde in diesen verschiedenen Passagen.
In Kirchzarten bei Freiburg liest Helga Schuler den Krimi Black Forest. Das ist Band 11 der Dengler-Reihe von Wolfgang Schorlau. Und das ist ein Autor, der auch schon mal mit dem Deutschen Krimi-Preis ausgezeichnet worden ist. Und wer den in diesem Jahr bekommt, das haben die Juroren gerade bekannt gegeben. Bei den deutschsprachigen Kriminalromanen steht Andreas Pflüger mit seinem Thriller Kelter auf Platz 1, gefolgt von Zoran Drevenkas Roman Asa und Susanne Tekter, Die Farbe des Schattens. Der Deutsche Krimi-Preis, der zeichnet seit 1985 auch internationale Titel aus. Und da steht wie auf unserer Krimi-Bestenliste La Vitida mit Adama auf Platz 1, gefolgt von Liz Moores tollem Roman Der Gott des Waldes und Gustavo Faveron Patriau Unten Leben. Da gibt es also einige Übereinstimmungen mit unseren Juroren der Krimi-Bestenliste. Und Sie finden zu vielen der Gewinnern auch Interviews in unserer Deutschlandfunk-Audiothek.